Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Man muss, wenn man jetzt den Kometen sucht und ihn gerne sehen möchte, natürlich beachten oder muss man wissen, dass der sich ja relativ schnell am Himmel bewegt. Also er bewegt sich derzeit durch die verschiedenen Sternbilder. Ich habe irgendwo gelesen, dass die scheinbare Bewegung sowas ist wie 15 Bogenminuten pro Minute. Das sagt nun dem Normalbürger erstmal nichts. Aber das heißt, der bewegt sich um den Durchmesser eines Vollmondes innerhalb von einigen wenigen Stunden.
Wie findet man den grünen Kometen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Axel Schwope.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Endlich den Himmel verstehen. Auch das ist Tonspurwissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer Lieblingspodcast-App oder auf Spotify und Deezer. Und ich freue mich natürlich über Ihr Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspurwissen? Und haben Sie mal eine Frage, die wir hier mal diskutieren sollten? Schreiben Sie uns gern an tonspur@rheinische-post.de. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie den Podcast bewerten in Ihrer App. Dankeschön. Heute geht es um den grünen Kometen. Jetzt wollen ja wieder alle wissen, was ein Komet ist, woher man weiß, dass der Grüne alle 50.000 Jahre wiederkommt, woher das Leuchten kommt, wie man ihn findet und natürlich bringen Kometen Unglück. Ich habe mich dazu heute mit Axel Schwope verabredet, der uns netterweise erklärt, wie die Kometen an den Himmel kommen, auch wenn er selbst zu anderen Themen forscht. Er leitet nämlich die Forschungsgruppe Röntgenastronomie am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und er lehrt auch an der Universität Potsdam. Hallo, Herr Schwope.
Hallo, schönen guten Tag, Frau Weidenfeld.
Herr Schwope, wir beobachten in diesen Tagen den grünen Kometen am Himmel. Wo finden wir ihn?
Im Prinzip können wir ihn sehen, wenn keine Wolken im Weg sind und wenn wir in einer genügend dunklen Umgebung sind. Dann sollten wir in diesen Tagen unsere Augen richten in Richtung des Nordpolarsterns. Der ist ja den meisten doch irgendwie geläufig.
Ja, wo ist denn der? Mir nicht.
Ah, okay. Das ist der Stern, um den sich scheinbar das ganze Himmelsgebäude im Laufe einer Nacht dreht. Wenn Sie also genügend Zeit mitbringen, dann warten Sie einfach ab und schauen, um welchen Stern am Himmel sich das ganze Himmelsgewölbe dreht. Nee, das ist natürlich ein kleiner Scherz am Rande. Wenn man sich gar nicht auskennt am Himmel, dann helfen Apps für das Smartphone. Die zeigen einem einfach, wenn man das Smartphone an den Himmel hält, in die Richtung welchen Sternbildes man gerade schaut. Und die zeigen einem auch an, wo der Himmelsnordpol ist. Und in etwa in dieser Richtung müsste man dann den Kometen suchen.
Können Sie gerade sagen, was für eine App sollte ich nehmen? Ich bin wirklich ein totaler Sternbildlaie. Wenn ich jetzt eine App suche, welche funktioniert so, dass ich am Ende erfolgreich bin, wenn ich den Kometen finden will?
Nun bin ich zugegebenermaßen nicht der App-Experte. Ich habe mir installiert Stellarium und da halte ich einfach das Handy an den Himmel und der sagt mir wunderbar, welche Sterne das sind, da wo ich gerade das Smartphone hinhalte. Man muss, wenn man jetzt den Kometen sucht und ihn gerne sehen möchte, natürlich beachten oder muss man wissen, dass der sich ja relativ schnell am Himmel bewegt. Also er bewegt sich derzeit durch die verschiedenen Sternbilder. Ich habe irgendwo gelesen, dass die scheinbare Bewegung sowas ist wie 15 Bogenminuten pro Minute. Das sagt nun dem Normalbürger erstmal nichts. Aber das heißt, der bewegt sich um den Durchmesser eines Vollmondes innerhalb von einigen wenigen Stunden. Und das heißt also, wenn ich Ihnen jetzt sage, der Komet steht da und dort, ist er morgen an einer ganz anderen Stelle. Also man muss das immer aktualisieren. Auf dem Netz, im Netz findet man genügend sozusagen Hinweise darauf, wo der Komet denn wohl in welcher Nähe, in der Nähe welchen Sternbildes oder in der Nähe welchen hellen Sterns der Komet denn wohl jetzt zu sehen sei.
Und kann ich den mit bloßem Auge sehen?
Ich habe Berichte gelesen, dass er mit bloßem Auge gesehen wurde. Es erfordert dafür gute Bedingungen. Was meint das? Klaren Himmel ist ja klar, aber es bedeutet auch keine künstliche Nachthimmelshelligkeit. In der Umgebung, wo man steht, sprich unter der Straßenlaterne, wird man den Kometen nicht sehen. In der Dämmerung kann man den Kometen nicht sehen. Man wird ihn auch Schwierigkeiten haben, ihn zu sehen in den kommenden Tagen, weil der Mond leider dann doch sehr stört. Er macht den Himmel sehr hell und führt dazu, wenn der Vollmond am Himmel steht, ich glaube, Vollmond haben wir am 5. Februar, führt dazu, dass wir immer so eine Art Dämmerungshimmel haben. Und in der Dämmerung sozusagen ertrinken dann die schwach leuchtenden Objekte am Himmel einfach im Licht des Dämmerungshimmels. Und das trifft dann eben auch für ein Objekt zu, wie ein Komet es einer ist. Denn ein Komet ist nicht ein Punkt am Himmel, das macht ihn ja so besonders, sondern er ist ein kleines nebliges Fleckchen. Und dieses kleine neblige Fleckchen, das verschwindet eben bevorzugt im Licht des Dämmerungshimmels.
Das heißt also, ihn zu sehen, wird eine Glückssache sein, unabhängig vom Wetter, sondern es ist eben auch abhängig davon, ob ich in der Stadt wohne oder auf dem Land bin. Und es ist abhängig davon, ob der Mond gerade scheint oder ob er schon untergegangen ist.
Ganz genau. Also in der Stadt werden Sie wahrscheinlich überhaupt keine Chancen haben, ihn mit bloßem Auge zu sehen. Aber wenn Sie ein Fernglas haben und dann mal ein paar Blöcke, Häuserblöcke weitergehen, dann ist das nicht ganz aussichtslos.
Sagen ja alle, das ist ein Komet, der grün leuchtet, also der so einen grünen Schweif hat. Warum ist der grün?
Ja, ich lese auch sehr viel davon, dass der grüne Komet kommt. Und das erweckt den Eindruck, als ob morgen eventuell ein violetter Komet vorbeikommen könnte. Und als ob dieses Grün etwas ganz Besonderes sei. Das ist es nicht. Alle diese Kometen, die wir so kennen, haben typischerweise eine grünliche Farbe in der sogenannten Koma, also in dem Kernbereich, der sich als ein Nebel um den festen Kern des Kometen herum ausbildet, wenn er denn in genügend großer Nähe zur Sonne steht. Es gibt noch weitere Farben bei diesem Kometen oder auch eben bei anderen Kometen, denn ich denke, es ist Ihnen bekannt, oder wenn nicht, erzähle ich es Ihnen gerne. Die Kometen bilden ja einen Schweif aus. Und da gibt es zwei Arten von Schweifen. Es gibt den sogenannten Ionenschweif. Das sind also dann angeregte Atome oder auch Moleküle. Und wenn dann angeregt, heißt ionisiert, also da fehlt ein Elektron im Verband des Atoms. Und wenn das dann wieder zurückfällt, dann gibt es ein blaues Licht. Ein blaues Leuchten. Und deswegen sind diese Ionenschweife bevorzugt blau. Dann hat man noch diesen Plasmaschweif, ein großes, ausgedehntes Gebilde. Das leuchtet, sagen wir, bevorzugt vielleicht eher grau oder farblos. Und die Region um die Koma herum, die leuchtet bevorzugt eher grünlich. Und das gibt eben einen Hinweis darauf, was für eine chemische Zusammensetzung dieser Komet hat. Und die Kometen haben alle solche Kohlenstoff-Stickstoff-Verbindungen oder Kohlenstoffverbindungen, und die, wenn sie zum Leuchten angeregt werden, sind dann für diese grünliche Farbe zuständig oder ja, rufen sie hervor. Und das ist aber nichts Besonderes für diesen Kometen, sondern man sieht das grünliche Leuchten auch bei anderen Kometen.
Also der Komet hat eine Koma, das ist der Kernbereich eines Kometen. Was ist denn das?
Noch einen Schritt zurück. Der Komet kommt ja wahrscheinlich aus großer Entfernung, irgendwie hereingeflogen in das Innere unseres Sonnensystems. Früher hat man Kometen bezeichnet als schmutzige Schneebälle. Mittlerweile geht man da über und bezeichnet diese Objekte als schneeige Schmutzbälle. Soll heißen, es ist Eis und es hat einen Haufen, ich sag einfach mal Zeug, dass die Kometen sehr dunkel macht, sehr schwarz macht. Das sind im Wesentlichen, also dieses Eis ist nicht nur Wassereis, es ist CO2, es ist Methan, es ist Stickstoff, es ist Ammoniak, es ist CO, alles Mögliche. Und dann hat es eben auch, sagen wir, Staub als Oberbegriff. Und das ist zunächst mal alles ein fester Körper. Wenn dieser feste Körper, und der ist so klein, vielleicht ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer groß, Wenn es dieser feste Körper ist und er ist in großer Entfernung, sehen wir überhaupt nichts vom Kometen. Jetzt bewegt er sich aus welchen Gründen auch immer in das Innere des Sonnensystems und dann wirkt die Sonnenstrahlung. Und jetzt kommt es dazu, jetzt wird Wärme eingetragen, jetzt kommt es dazu, dass die Eise, dass sie ausgasen.
Also die schmelzen.
Schmelzen würde heißen, dass sie flüssig sind, sie werden gasförmig. Und dieses Gas ist natürlich nach wie vor gebunden an diesen festen Kern. gibt ihm aber ein großes Erscheinungsbild. Und das macht nun diesen Nebel aus. Und dieses neblige Drumherum um den eigentlich festen Kern, das nennen wir nun Koma. Und das ist das, was bei uns so grünlich leuchtet.
Und wenn wir, also wir haben die Koma als dieses Umfeld, das nächste Umfeld des Kerns. Was ist der Kern?
Ja, der Kern ist dieser schneeige Schmutzball. Das sind Eise.
Der bleibt auch ein schneeiger Schmutzball, egal wie schnell der Komet an uns vorbeifliegt oder an der Sonne vorbeifliegt.
Er verliert natürlich, wenn er ein periodischer Komet ist, also ein immer wiederkehrender Komet ist, dann verliert er natürlich jedes Mal, wenn er in Sonnennähe kommt, etwas von seiner Masse. Aber das ist nicht unmittelbar so viel, dass er dann eben verschwindet, sich verabschiedet für alle Zeiten. Sondern wir kennen ja zum Beispiel den Hellischen Kometen, der alle 76 Jahre wieder vorbeischaut und ein großes Schauspiel machen kann am Himmel, sodass ein einmaliger Vorbeiflug in so einen Kometen also typischerweise nicht unbedingt zerstört.
Aber die Frage, ob man ihn dann sieht, auch bei dem Hallischen Kometen, das ist ja immer eine, die man nicht vorberechnen kann. Also wie groß der Schweif ist, wie stark das ist. Was macht es aus, ob man eben einen starken Eindruck, optischen Eindruck von einem Kometen hat oder eher nicht?
Ja, das sind zwei Dinge, die hier ins Spiel kommen. Nämlich einerseits, wo steht dieser Komet in Bezug auf die Sonne? Je näher er der Sonne kommt, desto größer ist der Energieeintrag, sprich die Erwärmung, die da stattfindet, desto größer die Koma, desto länger der Schweif. Und dann ist die andere Frage, wo steht denn eigentlich die Erde zu diesem Zeitpunkt? Es könnte ja sein, wenn wir die gleiche Situation hätten des Kometen in Bezug auf die Sonne, wir aber ein halbes Jahr später oder früher auf unserer Erdbahn wären. Ja, meine Güte, dann sind wir 300 Millionen Kilometer entfernt vom Geschehen. Und dann erscheint dieser Komet uns völlig unscheinbar.
Also die Kometen, die wir am deutlichsten sehen, die sehen wir dann am deutlichsten, wenn der Komet gleichzeitig am nächsten zur Sonne wie auch am nächsten zur Erde ist.
Ganz genau, so ist es.
Warum verglüht denn so ein Komet nicht in der Sonne? Also wenn der kommt aus dem Nichts, aber fliegt ja an der Sonne vorbei, obwohl er ja sowohl von der Sonne als auch von der Erde angezogen wird.
Ja, aber er bringt genügend, sagen wir, Momentum mit, also genügend Trägheit, dass er so wie die Erde selber oder wie der Mond um die Erde herum auf seiner Bahn bleibt zunächst mal.
Aber die Erde und der Mond, die haben ja Umlaufbahnen. Also der Mond kreist um die Erde um die Sonne. Der Komet fliegt durch.
Der Komet hat auch eine Umlaufbahn, aber eben mit einem anderen Zentrum. Oder nein, nicht mit einem anderen Zentrum. Das Zentrum ist schon die Sonne, aber eben mit einer ganz deutlich anderen Bahn, als es die Erde hat um die Sonne herum. Wie es zu diesen merkwürdigen Bahnen kommt, das ist natürlich, das kann man theoretisch versuchen nachzurechnen. Man kann es aber nicht eindeutig nachweisen, in dem Sinne, als dass man hätte sehen können, wie so ein Komet seine Reise ins Innere des Sonnensystems startet. Man geht davon aus oder man nimmt an, dass Kometen Relikte sind aus der Bildung unseres Sonnensystems, also irgendwie übrig geblieben sind und von daher auch die chemische Zusammensetzung haben, die man in der Frühzeit der Entstehung des Sonnensystems eben hatte. Und das macht sie eben so interessant. Man kann sozusagen in die Kinderstube unseres eigenen Sonnensystems hineinschauen. Und jetzt sind sie, dass sie sich auf einer Bahn, da hat man solche Regionen, die sogenannten Kuipergürtel oder auch die Oortsche Wolke, das sind zum Teil hypothetische Orte, die sozusagen der Versammlungsraum der Kometen sind. Und jetzt kommt es aus sozusagen Störungen, dadurch, dass irgendetwas durch diesen Kuipergürtel oder durch die Oortsche Wolke hindurchfliegt, dazu, dass die vorher ruhig herumfliegenden Kometen plötzlich aus ihrer ursprünglich vielleicht geordneten Bahn um die Sonne herausgeworfen werden und dann plötzlich abgelenkt werden, beschleunigt werden. Und da kann es eben auch sein, dass sie in das Innere des Sonnensystems abgelenkt werden. Und dann sehen wir sie plötzlich. Wenn die da weit draußen sind, 100.000 astronomische Einheiten. Die astronomische Einheit ist der Abstand von der Erde zur Sonne. Also sprich, in diesen Einheiten ist der Abstand von der Erde zur Sonne 1. Und die können viel, viel, viel weiter draußen sein, die Kometen. Sehen wir nie. Wir wissen von ihrer Existenz, sehen wir sie nie. Da können wir von ihrer Existenz nichts wissen. Wir wissen nur von ihrer Existenz, wenn sie aus diesen genannten Gründen vielleicht irgendeiner Störung durch irgendeinen anderen Körper abgelenkt werden und ins Innere des Sonnensystems gelangen und dann eben so aufgeblasen werden, in Anführungszeichen, und anfangen, diese Komae auszubilden und diese Schweife.
Das ist der Grund, weshalb wir von diesem grünen Kometen auch erst seit letztem Jahr wissen. Aber woher wissen wir denn, dass der vor 55.000 Jahren schon mal da war?
Also vielleicht ein Schritt zurück gedanklich. Wir wissen seit einem Jahr davon. Warum haben wir überhaupt Kenntnis erlangt? Weil es groß angelegte Suchprogramme gibt, genau nach solchen Körpern. Da sind Teleskop mittlerer Größe mit ganz großformatigen Kameras, suchen ständig den Himmel ab und machen dann Differenzbilder. Was war gestern hier? Was ist heute hier? Und machen morgen wieder eine Aufnahme und machen dann die Vergleiche. Und dann ist alles das interessant, was sich eventuell in der Position von gestern zu heute nach morgen in der Position verändert hat. Wenn man dann ein solches Objekt findet, versucht man es nachzuverfolgen. Und man wird die Positionen dieser Objekte am Himmel immer wieder bestimmen. Und dann wird man festlegen, mit mathematischen Methoden, wie muss denn die Bahn dieses Körpers, der sich da scheinbar am Himmel bewegt, beschaffen sein, damit er genau diese beobachtete Bewegung macht. Und das sind gut ausgeklügelte mathematische Mechanismen. Damit kann man die Bahnen dieser Objekte dann gut beschreiben. Und das sind dann zum Teil jetzt für diesen Kometen, das ist dann eine ganz langgestreckte Ellipse. Und man weiß, aha, es dauert eben etwa 50.000 Jahre, bis die Ellipse einmal durchflogen ist.
Und trotzdem, so ganz genau weiß man es nicht, weder bei 50.000 Jahren noch bei 70 oder 73 Jahren. Man sagt ja eben, das Wiedererscheinen von Kometen immer in so einer Bandbreite voraus. Warum weiß man es nicht genau?
Also ich denke, für die relativ kurzperiodischen Kometen, wo man insbesondere schon mehrere solcher Beobachtungen durchführen konnte, kann man das halbwegs gut festlegen. Für die ganz langperiodischen mit 50.000 Jahren, da fehlt uns natürlich Beobachtungsmaterial. Einfach weil wir von der ganzen Umlaufbahn natürlich derzeit nur einen winzig kleinen Ausschnitt beobachten konnten. Wir müssen einfach weiter beobachten. Solange wie diese Kometen halt sichtbar sind, dann werden die Vorhersagen verfeinert. Dass man es am Ende trotzdem nicht so ganz genau wissen kann, hängt natürlich damit zusammen, dass der Komet auf seiner Reise durch das Innere des Sonnensystems Masse verliert. Und das ändert natürlich ein Stück weit hat Einfluss auf die Eigenschaften, die dann letztlich seine Bahn im Sonnensystem bestimmen.
Das heißt, die Anziehungskraft der Sonne oder anderer Planeten, die der irgendwie passieren muss, verändert sich auf den Kometen. Und deshalb kann man eben nicht sagen, der ist dann in 20 Jahren um 17.03 Uhr am Mittwoch wieder da, sondern vielleicht ist er eben auch erst in 21 Jahren wieder da.
So sieht's aus, ja.
Wenn Sie sagen, die Kometen kommen einerseits aus der Geburtsstube unseres Sonnensystems und andererseits sie verbrauchen sich beim Vorbeiflug an der Sonne immer ein bisschen. Werden wir denn irgendwann mal in einem Weltall oder in einem Sonnensystem leben ohne Kometen?
Das glaube ich nicht. Davon ist nicht auszugehen, denn wir gehen ja davon aus, dass in diesem großen Reservoir wirklich viele solcher Kometen, die dann auch ins Innere des Sonnensystems fliegen können, vorhanden sind. Und bis dieses Reservoir erschöpft ist, ist wahrscheinlich eher das ganze Sonnensystem.
Ist eher das Sonnensystem erschöpft als die Kometen. Das ist ja schon mal beruhigend oder auch beunruhigend, weil es gibt ja so einen Aberglauben, der heißt, wenn ihr einen Kometen am Himmel seht, dann stehen große Unglücke, Seuchen, Katastrophen bevor. Wissen Sie zufällig, woher das kommt, dieser Glaube, dass Kometen Unglücksbringer sind?
Also die Geschichte habe ich auch schon gehört oder gelesen, aber die Details dazu sind mir, tut mir leid, nicht geläufig.
Dann sind wir aber schon mal beruhigt, dass ein Astrophysiker das nicht weiß oder dass ein Astrophysiker das jedenfalls nicht glaubt.
Das ist völlig richtig. Ja, denn sozusagen, ich würde das vielleicht aus historischem Interesse verfolgen, aber ich würde dem in diesem Sinne keine Bedeutung zumessen, weil ich an solche Zusammenhänge dieser Art nicht glaube. Ich meine, Kometen haben natürlich eine Umwälzung gebracht. Zum Beispiel denken wir an den Kometen, der von dem berühmten Astronomen Tycho Brahe beobachtet wurde. Der hatte erstmals dann so eine Bahnvorhersage gemacht und er kam zu dem Schluss, dass dieser Brahe'sche Komet, er müsste durch die damals immer noch diskutierten Kristallsphären hindurchfliegen. Und wie kann das sein? Wie Kristallsphären, an denen dann die Planeten aufgehängt sind.
Das hat man sich vorgestellt wie so eine Art Glasdach für die Erde.
Na genau, Glaskugeln, an denen die Planeten aufgehängt sind und dann, wie sollen die ansonsten immer stabil halten und sich um die Erde herum bewegen? Und nun gab es plötzlich einen Körper, der quasi durch eine Kristallsphäre durch die nächste hindurch geflogen ist. Der hätte die zerstören müssen. Insofern hatte dieser Komet zerstörerische Wirkung, aber auf unser Weltbild und nicht auf das persönliche Schicksal desjenigen, der diese Beobachtung gemacht hatte.
Weil wir danach die Skepsis entwickelt haben, ob sich die Sterne wirklich um die Erde drehen oder ob sich nicht die Erde um die Sonne dreht. Herr Schwuppe, vielleicht können wir noch zum Schluss etwas klären, was wir klären müssen. Was unterscheidet einen Kometen von einem Asteroiden?
Asteroiden sind wohl feste Körper.
Also es sind keine Schnecken, Matschbälle, sondern Das sind Steine, also feste.
Genau, so kann man es ganz kurz auf den Punkt bringen. Das sind feste Körper. Nicht irgendwie mit einem großartig vorhandenen Eisanteil. Und sie haben einen anderen Ort, an dem sie sich bevorzugt aufhalten, nämlich in dem Asteroidengürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Dort sind Hunderttausende von ihnen unterwegs, aber dort sind keine Kometen.
Von denen heißt übrigens einer Schwuppe, oder?
Ja, das ist wohl richtig.
Wie kam es dazu?
Ja, eine sehr nette Geschichte. Ich habe hier einem Potsdamer Amateurastronomen geholfen, mit einem Teleskop unseres eigenen Instituts Beobachtungen durchzuführen. Und dann hat sich der gute Mann irgendwann, also das war begeisternd für ihn, denn er hatte ein kleines Amateurastronomenteleskop und hier konnte er mit einem 70 Zentimeter Teleskop, das war also ein richtig großer Lichteimer im Verhältnis zu seinem Teleskop, beobachten. Dann hat er sich selbstständig gemacht und hat auf das Dach seines neu gebauten Einfamilienhauses eine kleine Sternwarte gebaut. Und beobachtet dort in Zusammenarbeit mit dem sogenannten Minor Planet Center. Das ist eine Organisation der Internationalen Astronomischen Union, also des Weltdachverbandes der Astronomen, beobachtet Kleinplaneten. Und da geht es genau um diese Frage. Gibt es dort irgendwelche Objekte da draußen, die uns auf der Erde eventuell gefährlich werden könnten? Dazu muss man Bahnpunkte bestimmen und durch diese einzelnen Punkte, Messwerte am Himmel, kann dann die NASA sozusagen eine mathematische Kurve legen und bestimmen, ob dieser Asteroid jetzt irgendwie der Erde gefährlich werden könnte oder nicht. Genau das ist auch der Beweggrund dafür. Und der gute Bertinius, so heißt der Mann, hat sich an diesem Programm beteiligt und hat einige Erfolge gemacht. Er hat neue Kleinplaneten, Asteroiden gefunden. Und wenn das der Fall ist, dann erlaubt die Internationale Astronomische Union dem Entdecker dieser kleinen Asteroiden einen Namen zu vergeben. Und dann bekam ich eines Tages einen Anruf: Sag mal, Axel, ich habe vor, einen von mir entdeckten Asteroiden nach dir zu benennen. Was hältst du davon? Du musst deine Ehefrau erstmal bedenken. Die hat schon sozusagen, der Name ist schon im auch von der IAU registrierten Namen meines Observatoriums verewigt. Ich habe jetzt einen Schuss frei und da habe ich an dich gedacht. Was hältst du davon?
Ja, super. Also Schwuppe ist auch im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Das habe ich nachgelesen. Letzte Frage. Kann Schwuppe der Welt gefährlich werden, der Erde gefährlich werden?
Nein, der zieht dort einfach seine Bahn zwischen Mars und Jupiter und da ist Ruhe.
Welcher wird der Erde gefährlich?
Soweit wir wissen, wird der Erde nie keiner gefährlich. Der nächste größere, von dem wir wissen, dass er in großer Nähe natürlich immer relativ ist, an der Erde vorbeifliegen wird und der auch immer mal wieder in der Literatur diskutiert wird, ist Apophis. Ich glaube, 2029 wird es soweit sein, dass er irgendwie in einer Entfernung von grob 30.000 Kilometer an der Erde vorbeizieht. Und das ist ein recht größerer, ansehnlicher Brocken, aber er wird vorbeifliegen, Punkt.
Super, Herr Schwuppe, Sie haben mich erstens schlau gemacht, Sie haben mir zweitens gesagt, welche App ich brauchen kann, damit ich als totaler Laie am Ende vielleicht doch Glück habe und den grünen Kometen sehen kann. Und Sie haben mich drittens beruhigt, was die Zukunft betrifft und auch die Zukunft meiner Kinder. Dankeschön.
Sehr gerne, sehr gerne. Hat mich gefreut, mit Ihnen dieses Gespräch führen zu können.
Super, vielen Dank. Das war Tonspurwissen in dieser Woche schon wieder. Ich wünsche Ihnen viel Glück und klares Wetter in den nächsten Tagen bei der Kometensuche. Wenn Sie dazu twittern wollen, erwähnen Sie uns doch gerne @LeibnizWGL und @RP Online. Und mich finden Sie unter @DasTutManNicht. Tschüss, viele Grüße und bis zur nächsten Woche.